Wir sind zurzeit im CZK in einem sehr tiefen Prozess, was Anbetung anbelangt, was die Nähe Gottes anbelangt. Und Gott ist zurzeit dabei, in meinem eigenen Leben alles upside down zu stürzen. Ich bin von Haus aus ein sehr aktiver, visionärer Mensch, so wie Micha wahrscheinlich. Und ich bin immer gern dabei, Gott 10 Schritte voraus zu sein. Ich sage immer gern, hey Papa, setz dich mal hin, der Uwe richtet es schon für dich. Ich weiß ja, was du willst, Gott, hey, und jetzt entspann dich, Gott, ich mache das schon. Und Gott sitzt da und lacht, ne? Kennt ihr das? Gibt es jemanden von euch, der so ähnlich funktioniert? Ja, ah, da wenigstens einer, ne? 2, 3, okay. Die anderen sind alles, ihr seid sehr reife Christen, das ist wunderbar. Vielleicht könnt ihr heute predigen, ich setze mich hin. Jedenfalls führt uns Gott im Moment sehr, sehr tief in die Position rein. Als David, das kann man am besten beschreiben, David hatte ein Herz, Gott ein Haus zu bauen, ein Tempel. Und in der Nacht spricht Gott zum Propheten Nathan und sagt, hey David, durch Nathan, wer bist du, dass du mir ein Haus baust? Und dann erklärt ihm Gott mal, wer er ist. Und am Schluss sagt Gott, ich werde dir ein Haus bauen. Und das ist das, was wir im Moment so lernen. Gott zerbricht uns in unserem Leben, in unseren natürlichen Stärken, nicht um uns zu Heulsusen und Schwachköpfen zu machen, sondern um uns an den richtigen Ort zu bringen. Und was Gott uns konstant sagt, ich werde euch ein Haus bauen. Und ich spüre, dass das Gott auch vielen von euch sagt, er wird dir dein Haus bauen. Das ist vielleicht nicht der Häusle, sondern dein Traum, deine Vision, dein Leben, das, was du dir so sehr wünschst. Hör auf, danach in deiner eigenen Kraft wie wild zu schaffen, zu ackern, zu rackern. Gott wird dir dein Haus bauen. Amen. So, ja, mein Name ist Uwe Dahlke. Ich bin Leiter des Christlichen Zentrums Karlsruhe. Uns gibt es jetzt knapp 9 Jahre und wir sind vielleicht so auch im Gottesdienst 200, 250, manchmal 300 Leute. Wir sind auch eine sehr vorwärtsorientierte, sehr in die Welt hinein orientierte Gemeinde. Wir haben viele soziale Dienste in der Stadt. Wir haben ein ganz großes Herz für Kunst und für kulturrelevantes Christsein und vor allem ein Christsein, das für die Menschen ansteckend ist. Und nicht etwas, wo man nur Wahrheit vermittelt, die trocken und leer ist, sondern Menschen sollen in den Gottesdienst kommen, sollen vor allen Dingen mit uns als Einzelne Kontakt kriegen und sollen spüren, hey, da ist was Reales. So, das bewegt uns ganz, ganz stark. Da gehen wir sehr oft auch unkonventionelle Wege, vielleicht, wo nicht jeder mit kann. So viel einfach mal zu uns und ich kann das ganz erwidern. Also ich habe mich ja auch auf den ersten Blick gemocht. Das hat halt richtig gefunkt. Heute Abend ist er bei uns. Das ist ja auch toll, ne? Ich bin heute hier, heute Abend predigt er bei uns. So, aber das ist nicht das Thema. Wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, wo es auch um das Reich Gottes geht. Micha hat mich gebeten, euch ein bisschen einzustimmen auf das, was so vor euch liegt und euer Traum ist, Menschen für das Reich Gottes zu erreichen, Menschen in diesen Prozess Kinder Gottes zu werden, zu begleiten und das richtig zu tun. Und ich möchte euch heute Morgen etwas ein bisschen zeigen über diesen Weg. Und vielleicht können wir mal diese Leinwand runterlassen, ohne dass sie mich enthauptet. Und dann gucken wir mal, ich habe ein bisschen Technik mitgebracht. Ein Wengle hierher. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch alles funktioniert. Wunderbar. Wir müssten jetzt vielleicht einfach nochmal das Ding ein bisschen nach drüben versetzen. So, Marco, kannst du mal kurz an den Notebook gehen? Irgendwie ist da die Pause noch drin. Gerade mal kurz die Escape-Taste drücken. Ich bin nicht gekommen, euch ein paar schöne Bilder zu zeigen, obwohl die auch sehr schön sind. Ja, geh mal nach unten. Ja, prima. So, da haben wir es. So, wir wollen heute uns ein bisschen darüber auseinandersetzen, 3 Wachstumsstufen, die es gibt im Christsein. Und das ist von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit, von der Unabhängigkeit zur Zusammenarbeit. Jesus, und wir möchten dich jetzt bitten, dass du dein Wort mit Kraft salbst, wie du es versprochen hast. Vater, wir sind nicht interessiert, hier uns intellektuell mit Wissen vollzustopfen, das in uns fault und gärt und stinkt. Jesus, wir wollen Offenbarung von dir, wir wollen Offenbarung von dir, Heiliger Geist. Wir wollen in unseren Herzen berührt werden durch das, was wir hören. Wir möchten tief in uns verändert werden. Vater, und was wir hier hören, soll nicht gut sein für den, der heute nicht da ist, sondern es soll uns verändern, Vater. Es soll unser Leben verändern. Und ich bete, dass du uns neue Perspektiven schenkst über dein Handeln mit uns, über deinen herrlichen Weg, den du mit uns gehst, Vater. Und wir wollen nach dieser Predigt ein anderes Bild von dir haben. Wir wollen dich preisen über die Herrlichkeit deiner Wege mit uns, Vater. Und wir danken dir, dass du ein so großartiger, liebender Vater und Gott für uns geworden bist. Amen. Ich möchte anfangen mit der Frage, warum gibt es im Reich Gottes so viel geistliche Kindersterblichkeit? Oder so viele rebellische Kinder? Oder auch, was wir immer wieder sehen, eine ganze Menge frühreifer Kinder? Menschen, die sehr früh in irgendwelche Dienste reinkommen und dann crashen. Oder Menschen, die sehr früh in irgendwelche christlichen Rollen hineinkommen und dann ganz schnell wieder auf dem Boden landen. Und warum gibt es im Leib Christi so viele Täusch- und Tarnkörper? Christen, die nach außen hin prima aussehen, aber wenn man ein bisschen am Lack kratzt, dann stellt man fest, dass da von Montag bis Samstagabend nicht allzu viel geht. Das muss irgendwo Gründe haben. Und ich persönlich glaube, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir uns konstant über göttliche Prinzipien für geistliches Wachstum hinwegsetzen und wir konstant nach Abkürzungen suchen. Woher kommt das? Wir leben in unserer postmodernen Gesellschaft, in unserer modernen Weltzeit, in einer Zeit, in der wir gerne gestern gesät hätten und vorgestern geerntet hätten. In einer Zeit der Mikrowellenerweckung. Wir holen uns schnell den Prediger der gesalbten Erweckung aus Argentinien oder sonst wohin hierher und der predigt mal geschwinde Woche, legt dabei zahllose Hände auf und schon haben wir auch die Erweckung hier. Wir leben in einer Zeit, wo wir natürlich ganz schnell überall in der Welt sein können, auch an jeden Erweckungspunkt hinreisen, wie man so schön sagt, wir holen uns dort die Salbung ab im Badischen. Auch in unserem täglichen Leben versuchen wir konstant, das Prinzip von Saat und Ernte zu überlisten. Die Frage ist, können wir das? Ist es möglich, das Prinzip von Saat und Ernte zu überlisten? Ist es möglich, den Prozess gesunden Wachstums von der Aussaat bis zur Ernte abzukürzen? Und das ist der Traum, den viele von uns träumen. Diese Zeit dazwischen auf ein Minimum zusammenzuschrumpfen. Und genau diese geistliche Verführung schlägt sich im Leben vieler Christen nieder. Man berücksichtigt keine Zeit mehr für wichtige Prozesse und man ist nur noch auf den schnellen Erfolg konzentriert. Ich habe mich gestern bekehrt und möchte am liebsten übermorgen eine Gemeinde leiten. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Oder ich habe mich gestern bekehrt und möchte in spätestens einer Woche der vollkommenen, perfekte, absolut super coole Vorzeigechrist sein. Und genauso versuchen wir das oft auch auf unsere Kinder oder auf geistliche Kinder zu legen. Was dabei rauskommt, ist oft ähnlich wie diese Tomaten, die es dann so aus bestimmten Gewächshäusern genetisch angereichert gibt. Und die sehen toll aus, aber schmecken irgendwie bäh. Oder Erdbeeren, die außen so richtig schön rot sind, dann schneidest du auf und innen sind sie schneeweiß. So dieses schnelle Hochpushen äußerlicher Dinge. Aber wenn du dann mal der Sache auf den Grund gehst, merkst du, da ist nicht mehr viel da. Gott hat einen ganz interessanten Vers in der Bibel und da heißt es in Jesaja 30, 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht und sprecht, nein, auf Rossen wollen wir dahin fliehen, darum werdet ihr dahin fliehen. Auf Rennern wollen wir reiten, und so werden euch eure Verfolger überrennen. Und die Verfolger, die uns als Christen oft überrennen, sind die Krisen, die wir auslösen, indem wir aufhören, uns auf Prozesse zu konzentrieren und stattdessen nur noch auf Psych-Up, Hype-Up und Quick-Fixes und schnelle Methoden setzen. Und das funktioniert nicht, auch nicht in unserem geistlichen Wachstum oder im geistlichen Wachstum von Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Und ich möchte heute über drei Phasen geistlichen Wachstums mit euch sprechen. Und für manche von euch kann das vielleicht sogar sein, dass es ein Paradigmenshift, einen ganzen Wertewechsel in dir auslöst. Wenn wir unser menschliches Leben betrachten, dann fällt uns ein Dreierzyklus ins Auge, der durch eine äußere und innere Entwicklung gekennzeichnet ist und der drei wichtige Stadien unserer menschlichen Entwicklung aufzeigt. Da gibt es diesen wunderbaren Vers im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 14. Und da schreibt der Apostel: Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Was meint Johannes hier in diesen Versen? Er spricht nicht im bildlichen Sinne von Kids oder Teenagern oder Vätern, Müttern, sondern was er eigentlich hier anspricht, sind die unterschiedlichen Stadien geistlichen Lebens in einer Gemeinde. In einer Gemeinde haben wir also Kinder im Glauben, wir haben Teenager im Glauben und wir haben Väter im Glauben. Und ihr seht ja noch, das Blaue unten drunter ist das Interessante. Du kannst diesen gesamten Prozess auch auf eine Organisation übertragen. Dasselbe gilt für eine Gemeinde. Du kannst das in vielen Bereichen sogar selbst auf ein Unternehmen übertragen. Kinder im Glauben, Teenager im Glauben, Väter im Glauben. Sondern das sind die drei Stadien, die wir durchlaufen müssen. Und ihr werdet nachher noch sehen, und wir versuchen oft konstant über diese Stadien hinweg zu hüpfen. Das biologische Leben lehrt uns genau dasselbe. Wir beginnen unser Dasein als ein Kind. Wir wachsen dann in das Alter des Jugendlichen hinein und von dort aus hoffentlich in das Alter eines Erwachsenen. Und wenn wir jetzt diese drei Phasen mal zusammenfassen und zuordnen, dann ergibt sich ein interessantes Bild. Und da sehen wir, dass ein Kind, seine Entwicklungsphase ist ganz stark geprägt von Abhängigkeit. Es ist dependent. Kinder sind abhängig von außen, von äußeren Einflüssen. Wir werden das nachher noch ein bisschen präziser beschreiben. Prägung der Jugendlichen ist sehr stark von Unabhängigkeit geprägt. Independent. Und der Erwachsene, wenn er sich gesund entwickelt hat, ist sehr stark geprägt von Zusammenarbeit. Er hat die Fähigkeit der Zusammenarbeit. Er weiß, dass er mit anderen gemeinsam mehr erreichen kann als alleine. Und das nennt man Interdependence. Und wir wollen uns mit diesen Dingen ein bisschen näher auseinandersetzen. Ich habe hier so ein Delta-Diagramm aufgebaut und dort sieht man mal diese drei Entwicklungsstadien zusammengefasst. Und es ist ganz bewusst ein auf den Kopf gestelltes Dreieck. Unser Leben beginnt in der Enge der Abhängigkeit. Abhängigkeit ist auch gleichzeitig ein Stadium gewisser Enge. Es ist gekennzeichnet durch sehr strikte Führung von außen, einen sehr engen Korridor, in dem wir uns am Anfang bewegen. Es ist die Phase, die mit Du gekennzeichnet wird. Ein Kind lernt durch Abgucken, durch Nachahmen, durch Informationen, die es von außen bekommt. Und so auch ein junger Christ. Wenn du heute Evangelisation gemacht hast und Menschen finden das erste Mal in eine lebendige Beziehung mit Jesus, dann werden sie sehr stark was machen? Sie werden auf dich, der du derjenige warst, der sie eigentlich zu Christus gebracht hat, auf dich werden sie schauen. Und sie werden gucken, wie du was machst, und sie werden das nachmachen. Du wirst die erste Quelle ihrer Information sein. Und was du in der Regel am Anfang sagst, ist für sie das Amen in der Kirche. So, und das ist gleichzeitig auch eine hohe Verantwortung für uns, weil wir uns nämlich multiplizieren in den Menschen. Und zum anderen aber ist es auch sehr wichtig, dass wir erkennen, ein junger Christ wie auch Kinder lernen zunächst einmal so. Auch das Weltbild in dieser Ebene ist weitgehend fremdbestimmt. Als ich mich damals, als Gott mich gefunden hat, sind wir bei den Siebenten-Tags-Adventisten gelandet. Warum? Weil wir absolut null Plan hatten von Bibel, Evangelium und Sekten und Nicht-Sekten und Sondergemeinschaften, Nicht-Sondergemeinschaften. Wir haben einfach nur von Freunden gehört, die eben Adventisten waren, hey, das ist gut, also sind wir da hingegangen. Unser Weltbild war fremdbestimmt. Und das ist ein Stück weit auch völlig in Ordnung. Ein Kind hat noch nicht die Fähigkeit, auch nicht ein geistiges Kind, ein eigenes Weltbild zu formen. Auch theologisch nicht. Und für ein Kind ist dieser Weg ein ganz wichtiger und natürlicher Schritt, das Leben zu erlernen. Und diese Phase ist, wie gesagt, sehr stark vom Du geprägt. Das Kind sagt nämlich, du, Papa, bist zuständig. Du, Mama, musst mich ernähren. Du, Onkel, musst mir sagen. Und du und du und du. Es sind immer die anderen, die zuständig sind. Sondern das ist in Ordnung in der Anfangsphase. Da müssen wir uns auch darauf einstellen, wenn wir mit jungen Christen zu tun haben, dass sie eben kommen und sagen, du, dass sie dich packen. Hey, ich brauche dich. Als wir noch sehr jung waren und mit Hauskreisarbeit noch viel zu tun hatten, da hat als nachts das Telefon gebimmelt und dann waren die Neubekehrten dran. Ne? Und da musste ich ihnen dann was aus dem Römerbrief erklären, ne? Wo sie nicht verstanden haben. So, dass, die haben sich gar keinen Plan und Gedanken darüber gemacht, dass wir auch mal wohlverdiente Nachtruhe hätten. Ich war ja nicht immer Vollzeit. Ich bin jetzt erst 3 Jahre im hauptamtlichen Dienst und davor war ich auch im mittleren Management bei einem großen Versicherungskonzern tätig. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, du. Probleme beginnen in dieser Phase, wenn das Kind, sei es das Kind, das richtige Kind oder das geistliche Kind, nicht weiter wachsen will, sondern ein Kind bleiben will. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal kann man Kinder zwingen, Kinder zu bleiben. Und es gibt nicht wenige geistliche Führer, die ein großes Interesse daran haben, dass geistliche Kinder immer geistliche Kinder bleiben. Da ist ja so eine schöne Symbiose. Ne? Ich ernähre mich von ihm und er von mir. Und das ist so schön, das ist so gut. Lass ihn mal dort in diesem Stadium. Das ist auch das Charakteristika in der Regel einer Sekte oder einer vielleicht auch bedenklichen Gemeindeform, wenn Christen ganz bewusst im Stadium von Kindern belassen werden. Auch in der persönlichen, im persönlichen Discipleship, in der persönlichen Jüngerschaft. Wenn du Menschen betreust, musst du dich fragen auch immer wieder, hey, bin ich bereit, die Menschen, die mir anvertraut sind, auch loszulassen in die nächste Ebene ihres Wachstums hinein? Oder liebe ich es eigentlich, der Übervater, die Übermutter zu sein? Natürlich gibt es auch das andere Extrem, dass Menschen bewusst in dieser Phase bleiben wollen, weil das ist ja bequem. Wenn immer nur der Micha zuständig ist oder immer nur er zuständig ist, wenn ich mich um gar nichts kümmern muss, ich schreie nur, mach den Mund auf und irgendwann kommt die dicke Schoppenflasche, was auch immer sie ist. Und es gibt nicht wenige Menschen, denen das super gut gefällt und die in diesem Stadium gerne für den Rest ihres Lebens bleiben wollen. Und auch das ist nicht gesund und dem dürfen wir nicht nachgeben. Ein ganz wichtiger Punkt in diesem ersten Stadium ist auch christliche Eltern, möchte ich einfach mal adressieren. Ich habe selber 2 Jungs mit 17 und 21. Jetzt werden einige rechnen, wie alt ist der Typ eigentlich hier? Jahrgang 56. Was ich am eigenen Leib erlebt habe und auch immer wieder sehe, ist, dass in diesem Stadium Kinder aus christlichen Elternhäusern gefährdet sind. Was ist denn so? Wir sind jetzt gute Christenleute und wir haben Kinder. Was wollen wir denn? Ja, unsere Kinder, die müssen gerettet werden, gell? Und die sollen natürlich Jesus dienen und die sollen hundertprozentig mit Jesus gehen. Und deswegen schicken wir die in die Sonntagsschulen, die Kinderschule, in den christlichen Kindergarten, dann in die christliche Hauptschule, in die christliche Realschule, in die christliche Gymnasium. Und wenn es noch eine christliche Uni gibt, kommen sie da auch hin. Und dann hoffentlich sind sie so die richtigen Super-Hyper-Christen. Ich habe das oft genug erlebt. Und irgendwann erreicht das Kind ein gewisses Alter und es gibt eine riesige Atomexplosion und du siehst nichts mehr. Außer entsetzte Eltern, deren ganze Hoffnung sich scheinbar in Luft aufgelöst zu haben. Wir sind zu Recht natürlich als Eltern besorgt, zu Recht sollten wir bemüht sein, unsere Kinder auf den rechten Weg des Glaubens zu führen. Doch die Gefahr ist sehr groß, dass wir auch hier die Kinder künstlich in einer geistlich-christlichen Abhängigkeit festhalten. Lass das mal setzen auf dich. Dass wir uns bemühen, Kinder künstlich in einer geistlich-christlichen Abhängigkeit festzuhalten. Wir meinen es gut. Vielleicht hast du das in deiner eigenen Kindheit, geistlichen Kindheit erlebt. Ja, ich mein's doch nur gut mit dir. Deswegen darfst du nicht ins Kino, in die Disco oder da und dahin. Das ist die Sünde, die Welt lauert da draußen. Aber was passiert? Ohne es zu merken, dressieren wir Kinder zu unmündigen christlichen Marionetten. Menschen, die nach unserem Drehbuch leben und nicht nach ihrem eigenen Drehbuch. Menschen, die Gott nie persönlich erfahren haben, sondern die Gott nur erfahren haben aus meinem Erfahrungsschatz. Was hat Hiob am Schluss zu Gott gesagt? Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das Resultat ist, die Kinder, das können unsere leiblichen Kinder sein, aber auch geistliche Kinder, leben auf dem Level von Dependence. Abhängigkeit von mir. Abhängigkeit von meinem Glauben. Und was passiert nie? Sie kommen niemals in dieses Level hier oben, in ein authentisches christliches Leben, wo sie auch sagen können, jetzt hat mein Auge dich gesehen, mein Ohr dich gehört, mein Herz dich entdeckt. Ich habe dich in meinem Leben selber erfahren. Ihre geistlichen Werte sind dann oft keine Erfahrung, sondern überkommene, nie hinterfragte Ansichten und Lehrsätze. Und solche Christen lassen sich dann sehr häufig entweder von geistlichen Trends und Strömungen hin und her bewegen, weil sie auch nie gelernt haben, sich selber eine Meinung zu bilden. Das, was der Pastor oder der Sprecher aus Amerika sagt, das muss das Evangelium sein, gell? Ich darf ja nicht nachdenken drüber, ne? Ich muss ja nur gehorchen. Sie sind entweder völlig leiterabhängig, was gefährlich ist. Natürlich für uns als Leiter immer eine tolle Sache, gell? Niemand widerspricht, wunderbar. Aber es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Und die andere Seite ist auch, sie werden extrem gesetzlich und buchstabentreu. Warum? Auch weil sie nie gelernt haben, selber zu denken, sich selber eine eigene Meinung zu bilden, frei zu denken. Sie haben sogar gewissermaßen Angst davor, weil das ein fremdes Territorium ist, auf dem sie sich nie hingewagt haben. Ich überzeichne jetzt ein bisschen in der Lehre, das ist wichtig, ja. Natürlich gibt es da eine ganze Menge Grauzonen dazwischen. Ich hoffe, das könnt ihr selber identifizieren. Aber das Extrem kann dann genau das sein. Und ich rede hier aus Erfahrung, weil als wir 5 Jahre eben in dieser Gemeinschaft waren bei den Adventisten, war genau das, was wir am eigenen Leib erfahren hatten und was wir an anderen wahrgenommen hatten. Deswegen, es ist wichtig, dass unsere geistliche Entwicklung und auch die geistliche Entwicklung der Menschen, die Gott uns anvertraut, dass es hier startet und dass wir wissen, es gibt diesen Level der Abhängigkeit. Es ist ganz normal, wir fangen hier an. Du fängst mit deinen Kindern da an. Du musst ihnen ein geistliches Vorbild sein. Du musst in der Zeit der Abhängigkeit geistliche Werte in sie hineinlegen. Aber es kommt der Punkt, an dem du sie loslassen musst. Der Punkt, an dem du ihnen erlauben musst, in die nächste Stufe hineinzukommen. Und das ist die Unabhängigkeit, die Independence. Und diese Entwicklungsstufe ist ganz stark durch das Ich charakterisiert. Ich weiß es besser. Ich bin schlauer als du. Ich werde jetzt meine Erfahrung sammeln. Ich weiß, wie es geht. Ich kann es besser als du. Sondern das hört sich so schrecklich an für uns Christen. Gell? Oh. Aber es ist eine sehr wichtige Phase, wie wir gleich sehen. Diese Phase hat, wie gesagt, auch nichts mit unbedingt dem numerischen Alter zu tun. Es ist einmal natürlich die Entwicklung des Jugendlichen, zum anderen aber auch die des Christen. Als Christ kommst du in eine solche Phase rein. Diese Phase beginnt damit, dass du plötzlich langsam in der Lage bist, Informationen und Erfahrungen, die du in deiner realen oder geistlichen Kindheit gesammelt hast, verarbeiten kannst. Langsam begreifst du die Welt um dich herum und wie sie funktioniert. Auch die geistliche Welt. Du beginnst mehr und mehr mit deinen eigenen Augen zu sehen. Du beginnst mehr und mehr selber Dinge auszuprobieren. Und du erlebst plötzlich, wie Dinge, die du ausprobierst, sogar funktionieren. Und in dem Maß, wie du dabei Erfolg hast, wirst du ermutigt, noch weiter zu gehen. Du bewegst dich also immer mehr von der Abhängigkeit deiner Eltern oder geistlichen Eltern hinein in die Unabhängigkeit. Und hier müssen wir auch schon begreifen, der Erfolg, den wir manchmal erzielen, muss nicht unbedingt langfristig ein toller Erfolg sein. Vieles ist kurzfristig. Wow, toll, das klappt ja. Ne? Und dann denkt man, hey, wir sind super drauf. Ne? Aber uns fehlt in dem Alter auch oft die Erfahrung. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Aber das Wichtige ist, ich löse mich von den Mustern, Drehbüchern und Vorgaben der Älteren. Ich entdecke, dass ich unabhängig von anderen existieren kann. Ich entdecke, dass ich selber Dinge erschaffen und bewegen kann. Und in dieser Phase ist mein Ich sehr wichtig. Alles dreht sich im Moment nur um mich. Und das ist nach meiner Erfahrung die kritischste Phase im Wachstum überhaupt. Es ist die Phase, wo die reifen Christen, die reifen, unreifen Christen, sage ich mal, oft dann mit den roten Feuerlöschdecken und Feuerlöscheimern und Feuerlöschgeräten kommen und dieses Feuer der Unabhängigkeit, von dem sie meinen, es ist das Feuer der Revolution, das Feuer der Rebellion, auslöschen. Das ist genau das Falsche. Diese Phase ist so wichtig. Auch wenn unser christliches Herz innerlich aufschreit und laut Demut brüllt, Unterordnung schreit. Aber ich will dir was sagen. Wie will jemand echte Demut haben, der noch nie Mut gelernt hat? Wie willst du demütig sein, wenn du noch nie mutig gewesen bist? Wie will jemand von Herzen teilen, wenn er noch nie im Leben besessen hat? Wenn du nicht weißt, was Besitz ist? Ich habe eine interessante Geschichte in einem Buch gelesen, wo der Autor schreibt, er hat seine Tochter, 3 Jahre alt, beschenkt mit wunderbaren Spielsachen. Und da waren natürlich die ganzen Nachbarskinder eingeladen. Und dann hört ein Mordsgeschrei und Gebrüll aus dem Kinderzimmer und geht rüber und sieht dann, wie das Kind mit Zähnen und Klauen die neuen Spielsachen verteidigt, ne? Und er sagt, hey, teil mit den anderen, lass die anderen mitspielen. Nein, die können meine alten Spielsachen haben. Ja, aber lass sie doch auch mit den neuen. Nein. Und er hat gesagt, das ging dann hin und her und schließlich wurde er selber laut und am Schluss sogar aggressiv, riss dem eigenen Kind ein paar der neuen Spielsachen weg und legte sie zu den anderen Kindern hin, worauf ein Mordsgeheulen, Geschrei losging. Und er schreibt dann, dass er abends die Situation nochmal reflektiert hat und dann eben genau das entdeckt hat. Ihm wurde klar, dass seine Tochter dieses neue Spielzeug noch gar nicht selber in Besitz genommen hatte. Und das ist ein Kind und ein Kind reagiert viel unmittelbarer als wir Erwachsene. Und dass es dass es für das Kind erstmal wichtig war, diese Sache erst einmal in Besitz zu nehmen, die Erfahrung zu machen, es gehört mir. Und erst wenn du etwas eingenommen hast, dann kannst du auch fähig sein zu sagen, ich gebe es weiter. Wenn du nicht besitzen gelernt hast, wirst du nicht teilen können. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel im Leib Christi oft auch immer noch so viel Geiz verbreitet ist. Warum so wenig finanziell bewegt werden kann. Die meisten haben keine Ahnung, was ein Opfer wirklich ist, weil sie selber noch nie besessen haben. Man erwartet von vielen Christen, dass sie geben, ohne dass sie selber besessen haben. Wenn du besessen hast, wenn du verstanden hast, was Gott dir gibt, dann wirst du aus einer ganz anderen Position herausgeben. Und das sind Dinge, die wir hier lernen müssen. Wir lernen hier Mut. Wir lernen hier Besitz. Wir lernen hier, uns selbst erstmal zu lieben, um fähig zu werden, dort oben die eigentlichen Dinge zu tun, von denen Gott möchte, dass wir sie tun. Wenn wir diese Phase der Persönlichkeitsentwicklung unterdrücken, werden alle noblen christlichen Charakterzüge nur erzwungene Schauspielerei sein, die wir widerwillig oder unter Gruppendruck performen. Und wir brauchen also diese Phase der Unabhängigkeit von unseren Eltern, unseren Lehrern, unseren Leitern und ihren Ansichten, egal wie richtig ihre Ansichten sind. Wir müssen zu uns selber finden, weil wir sonst nie zum anderen und zum Nächsten finden. Jetzt sage ich was Hässliches, aber das stimmt. Ohne Selbstliebe kann es keine Nächstenliebe geben. Wenn du dich selbst nicht annimmst, kannst du auch den anderen nicht annehmen. Und das ist ein Grund, warum wir oft auch in christlichen Zirkeln so viel unechte Christen haben. Das ist die Phase, die am meisten übersprungen wird. Viele beginnen hier ihr Christenleben und viele Leiter sagen ihnen, pass auf, das ist hier das ganz böse und gefährliche Feld der Rebellion. Machen ganz weiten Bogen darum und fangen hier oben an. Und das Resultat ist, du fängst an, als Kind Erwachsener zu spielen. Habt ihr vielleicht schon beobachtet, ne, wenn Kinder erwachsen spielen? Ne, so das Altkluge, wo du merkst, das passt gar nicht. Ne? Und wie viele Christen bewegen sich so altklug? Oder dann hörst du sie mal mit jungen Christen reden, das ist nichts weiter als ein Geschwalle. Ein inhaltsleeres Aneinanderreihen von Floskeln und Dingen, die sie sich antrainiert haben. Das mag im Moment vielleicht funktionieren, aber long-term, langfristig, knallt das voll nach hinten weg. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir diese Phase nicht ausklammern. Auch wenn du zum Beispiel als geistlicher Vater und geistliche Mutter von Christen, die du vielleicht betreust in deiner Hausgruppe, in der 1:1 Evangelisation oder vielleicht bist du für einen Bereich der Gemeinde zuständig oder selber Gemeindeleiter, dass du Raum schaffst für diese Phase und sie nicht brandmarkst als Rebellion und Selbstsucht und Mangel an Unterordnung und das dann ausklammerst. Es sei denn, du bist an scheinheiligen Heuchlern und Sonntagschristen und unauthentischen Leuten interessiert, dann tu schön hier einen Bypass legen und versuch gleich da oben zu landen. Natürlich hat diese Phase auch eine Gefahr. Auch hier können wir, genau wie hier, gibt es absolute Spezialisten, die sagen, super, klasse, toll, ha, mein Ich. Das ist das, was ich schon immer gesucht habe. Die sich nicht weiterentwickeln wollen. Und sie landen dann in der Tat in Berufsrebellion. Beruf Selbstsucht. Oder als Leiter in Kontrollsucht. In Verlustängsten. Sie sind unfähig, Team zu spielen. Unfähig, später als Leiter andere freizusetzen. Weil sie dann hier, sie stehen da und die anderen müssen immer schön dastehen. Aber auch das passiert oft bei vielen, nur weil sie selber nie anders gelernt haben. Wir müssen begreifen, diese Phase ist eminent wichtig. Wir werden nachher nochmal biblisch drauf eingehen. Aber es ist nicht die letzte Phase. Ja? Selbstliebe darf nicht in Selbstliebe stecken bleiben. Wir müssen sie erfahren, aber dann will Gott, dass wir weitergehen. Das Level, wo Gott uns eigentlich haben möchte, ist die Zusammenarbeit, Interdependence. Und hier haben wir das Wort wir. Wir können es schaffen. Zusammen schaffen wir mehr als alleine. Da haben mal zwei Bauern sich gestritten, wie viel jedem sein Gaul zieht. Ne? Dann haben sie festgestellt, dass jeder Gaul so circa 5000 Kilo ziehen konnte. Dann haben sie sich überlegt, was ziehen die beiden Gäule zusammen? Ha ja, logisch, 10.000. Ne? Dann haben sie die Gäule in Geschirr gespannt und in der Tat waren die Gäule in der Lage, 11.500 Kilo zu ziehen. Also mehr als alleine. Und wir können zusammen mehr erreichen als alleine. Wir können gemeinsam mehr erreichen als alleine. Und das nennt man Synergie. Und da möchte uns Gott hinführen in das Level von Interdependence. Das heißt Zusammenarbeit und gegenseitige Abhängigkeit. Wir erkennen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Wir erkennen, dass wir nicht alleine der Weisheit letzter Schluss sind. Wir erkennen, dass wir nicht alle Ressourcen besitzen, dass der andere Schlüssel hat, die mir fehlen, dass wir zusammen viel mehr erreichen können. Wir dürfen dieses Level auch nicht verwechseln mit dem Weg, sich anderer zu bedienen, um mein eigenes Ziel zu erreichen. Deswegen nennt man das auch gegenseitige Abhängigkeit. Ich brauche den anderen auch. Und wahre Interdependence geschieht immer, ach ja, da wollte ich euch mal zeigen hier, ne? Hab ich ganz vergessen noch. Da seht ihr meinen eigenen Weg von hier nach hier, ne? Das war ich mit 20 und das ist, war, glaube ich, vor einem Jahr gewesen. So, das war, als ich bei den Adventisten war, ne? Herrlich, ne? Wunderschöner Christ, ne? So mit Vollbart und leicht irrem Blick, ne? Und das war dann hier die welche Phase ist das hier? Was denkt ihr wohl, ne? Das war, ihr werdet es nicht glauben, aber das war, nachdem der Heilige Geist in unser Leben kam, als wir Geist getauft wurden, dann sind meine Haare gewachsen. Und da war es für mich, da war es eine Zeit, es war richtig dran. Ich bin mit Lederhosen rumgerannt und so richtig rockermäßig und ich wollte alle Leute, alle Christen nur provozieren, am liebsten die Frommen, ja. Wir waren richtig wild auch in der Gemeinde und es hat uns richtig Spaß gemacht, ne? Und es war okay in dieser Zeit für uns. Ich habe richtig gespürt, wie Gott uns Raum gegeben hat und Gelegenheiten gegeben hat. Aber vor 3 Jahren fing Gott langsam an zu sagen, stufenweise schneid deine Haare. Und ihr seht, ja, es ist lustig. Gott hat gesagt, jetzt kommt die Zeit, du hast dich jetzt ausgetobt und ich möchte dir jetzt viel mehr Raum geben. Ich möchte dich in ganz andere Gruppen und Ebenen reinführen und dazu musst du dich weiterentwickeln, auch als Mensch. Und das war für mich kein Zwang. Ich habe es voll sehen können. Das war eine ganz natürliche Entwicklung. Ja. So, jetzt machen wir weiter. Wahre Interdependence geschieht immer auf der Basis von Win-Win-Situationen. Dieses Thema Win-Win, Win-Lose, Lose-Win kommt eigentlich aus der Business-Psychologie und bezeichnet Szenarien, die entstehen, wenn zwei Parteien zusammenarbeiten. Und Win-Lose ist natürlich, wir treffen uns auf der Basis von irgendeiner Abmachung, bei der ich gewinne und du bist der Verlierer. Hehehe. Das ist auch, wenn wir jemanden, ich bin der Unabhängige und der andere ist der Abhängige. Ich halte ihn in Abhängigkeit. Aber im Kern genommen ist jede Win-Lose-Situation auch immer eine Lose-Lose-Situation. Am Schluss verlieren nämlich beide. So, was wir anstreben müssen, ist Win-Win. Das heißt, wir gewinnen beide. Und das ist auch das Zeichen einer echten Zusammenarbeit, einer Reife, dass wir uns zusammensetzen und nicht überlegen heimlich, was kommt für mich dabei raus, sondern dass ich schaue, okay, wenn der Micha und ich uns entschließen, mit unseren Gemeinden irgendein Projekt zusammenzumachen, dann setzen wir uns ehrlicherseits zusammen und sagen, hey, was kommt für dich raus, was kommt für mich raus? Wo haben wir beide einen Gewinn davon? Und das ist ehrlich, darüber nachzudenken. Gott will, dass wir beide gesegnet werden und nicht einer auf Kosten des anderen. Und das ist, dann ist auch Motivation da. Dann haben wir eine hohe Motivation, zusammenzuarbeiten. Und als Christen, wenn wir nicht gesund entwickelt sind, sagen wir dann oft, ah nein, Bruder, ach, mir ist doch ganz egal. Ich will doch nur, dass du gesegnet bist, Bruder. Ne? Und in Wirklichkeit möchten wir natürlich auch gesegnet werden, aber wir dürfen es ja nicht zugeben, weil das ist ja keine Demut, ne? Und man hat uns doch gelehrt, demütig zu sein. Der Demütige muss immer zurückstecken. Also heucheln wir nach außen hin Demut und dann kommen wir sogar noch zu einem Agreement. Und der Micha, der kriegt vielleicht 100 bekehrt und ich nur 2. Und dann bin ich hinterher sauer auf ihn. Aber ich zeig's ja nicht, weil ich ja Christ bin. Aber hier drinnen. So was passiert so im Laufe der nächsten Monate. Unsere Beziehung kühlt immer mehr ab. Und wenn wir mal wieder was zusammen machen wollen, dann sagen wir, Micha, weißt du, sei mit böse, aber wir haben jetzt gerade Gebetsnacht und dann gehen wir nach Israel und man hat das und das. Ne? So irgendwas Frommes fällt einem dann immer ein. Und so läuft's dann. Warum? Weil wir nicht getraut haben, offen miteinander zu sprechen. Und Gott möchte uns in Interdependence hineinbringen. Es ist das göttliche Ziel unserer persönlichen Entwicklung. Wir leben auf diesem Level in Beziehung zueinander. Wir erfahren, dass wir einander brauchen. Wir beginnen, einander zu schätzen. Das ist das, wo Gott uns hinhaben möchte. Wir suchen nun nicht mehr, und das ist ja das, was Paulus sagt, wir suchen nicht mehr, was mir dient ausschließlich, sondern wir suchen auch, was dem anderen dient. Und damit uns beiden am Ende. Und deswegen sagt Paulus auch im Epheser 4,13, bis wir alle hingelangen, haben wir doch auch als Folie, ne? Nee, haben wir nicht. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollen endeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das heißt dann weiter in 4,15, lasst uns wahrhaftig sein der Liebe und wachsen allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. So, und das ist Interdependence. Ich möchte euch noch kurz das Ganze anhand eines biblischen Beispiels nochmal nahe bringen, weil vielleicht denkt einer, ja, jetzt hat er eine Menge gelabert über Dependence und Interdependence und Bla-Dependence. Was hat denn das mit der Bibel zu tun? Eine ganze Menge. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, aber es gibt die Geschichte des verlorenen Sohnes. Und das ist eine wunderbare Geschichte, in der wir diese Entwicklung ganz, ganz genau sehen können. In Lukas 15,11 heißt es, ein Mann hatte 2 Söhne. Und das ist das erste Level. Ein Mann hatte 2 Söhne. Sie waren was? Söhne. Als Söhne waren sie was? Abhängig. Sie lebten in Abhängigkeit vom Vater. Und dann geht die Geschichte weiter. Eines Tages, ne? Das ist es. Eines Tages kommt immer, wenn du Kinder hast. Eines Tages sind sie 17, 16, 15, 14, je nachdem, wo es anfängt. Ne? Sagte der Jüngere zu seinem Vater, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Und jetzt ist es Interessantes, ne? Was würden wir denn sagen? Ha, du Bachel, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, nichevo, nichts gibt's, werd du erstmal erwachsen. Ne? Ich weiß, im Schwabenland sagt man, mit 40 wird man gescheit. Ne? So, werd du erstmal 40. Ne? Aber wir sehen hier nichts. Wir sehen hier keinen Widerspruch, wir sehen keinen erhobenen Zeigefinger, wir sehen hier nicht, Vorsicht, Vorsicht, Rebellion. Wir sehen auch keine Feuerlöschdecke, keinen Feuerlöscher. Wir sehen auch nicht den Schrei nach dem Rabbi, der jetzt mal richtig Seelsorge geben muss. Es heißt hier ganz einfach, da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der junge Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte. Unabhängigkeit, Independence, ein absolut wichtiger Schritt. Ich glaube, wenige Christen verstehen in dieser Phase hier, dass der Vater nichts sagt. Der Vater sagt nichts. Und er weiß ganz genau, was passiert. Warum? Wer ist der Vater? Gott. Und Gott weiß, dass wir die Phase der Unabhängigkeit brauchen, um zur gegenseitigen Abhängigkeit zu kommen. Was wäre denn passiert, wenn der Vater hier gesagt hätte, ich glaube, dass du verrückt bist, gell? Was wäre passiert? Der Vater hätte natürlich Recht gehabt, aufgrund seiner Autorität. Er hätte den Sohn zu Hause festnageln können. Warum? Weil er ja das Geld kontrolliert. Aber was wäre denn mit dem Sohn passiert? Denk mal drüber nach. Rebellion. Vielleicht richtig nach außen oder tief im Herzen. Er hätte immer dran gedacht, der Sohn, ja, wenn mich mein Alter nur gelassen hätte, dem hätte ich's Zeit, gell, aber ich kann halt nicht, ne? So, und der Vater wusste, zwischen uns beiden wäre ein Bruch entstanden. Und der Vater hatte kein Interesse an einer Beziehung, die gestört ist. Und der Vater wusste, dass jetzt die Zeit ist für den Sohn, sich selber zu entdecken. Seine Stärken, aber noch viel mehr seine Schwächen. Also lässt er ihn gehen. Und dann kommt das Level der Zusammenarbeit. Ihr kennt die Geschichte. Und dann heißt es, da kam er zur Besinnung. Wodurch? Erfahrung. Erfahrung. Wodurch sammelst du Erfahrung? Doch nur, indem du Erfahrung sammeln darfst. Indem man dir den Raum gibt, Erfahrung sammeln zu dürfen. Nur so kannst du Erfahrung sammeln. Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wodurch kam Hiob dahin? Durch Erfahrung. Wodurch kam der Sohn zur Besinnung? Durch Erfahrung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Er hatte nichts mehr zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will mal zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Und hier siehst du schon die ersten Ansätze von Interdependence, gegenseitige Abhängigkeit. Vater, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und das Schöne ist, hier ist sogar Zerbrochenheit. Ich bin es nicht mehr wert. Er anerkennt eigentlich in seinem Herzen, was er getan hat. Er begreift, dass es falsch ist. Er begreift, dass da eigentlich Konsequenzen sein müssen. Er kehrt nicht dreist zurück. Hey, all das hat halt, es hat halt nicht geklappt, gell? Hier bin ich wieder, Freude, ich bin wieder da. Und jetzt fangen wir halt mal wieder an, gell? Schwamm drüber, ne? So geht das nicht. Aber hier ist eine echte, authentische Zerbrochenheit und gleichzeitig die vollkommene Einsicht. Der beste Platz ist im Hause meines Vaters. Der beste Platz für mich ist im Hause meines Vaters. Er hat nun erkannt, wie gut sein Vater ist. Und ich bin überzeugt, er hat erkannt, dass sein Vater ihn auch zur gegebenen Zeit noch mehr Freiraum geben würde. Wir haben dasselbe in der Geschichte von Adam und Eva. Die Geschichte von Adam und Eva reflektiert genau dasselbe. Sie ist ein einziges Beispiel für die drei Stadien der Entwicklung. Dependence, Abhängigkeit von Gott im Paradies. Independence, als sie sich entschlossen zu werden wie Gott. Und das spielt sich ja bis heute in unserer Weltgeschichte durch. Die Independence, die Unabhängigkeit von Gott. Und die Interdependence beginnt bei jedem von uns in dem Moment, wo die Neugeburt kommt und wir dann im Prozess der Heiligung, des Wachsens sind, bis wir ihm immer ähnlicher werden. Deswegen ist es sehr wichtig für uns zu erkennen, wir beginnen als Söhne, Kinder Gottes. Und deine eigenen leiblichen Kinder und auch geistliche Kinder, für die du zuständig bist, beginnen als Söhne und Töchter. Völlig abhängig, geistig, emotional, materiell. Aber in ihnen beginnt nach einer bestimmten Phase, in der du prägst, das geistige Erwachen. Und dann erwacht das Ich. Und das muss erwachen. Denn wenn es kein Ich gibt, gibt es auch keine Identität und keine Persönlichkeit, sondern nur eine Marionette. Wir wollen dann unabhängig sein, wir wollen über die Ressourcen allein verfügen. Und wenn wir gut sind, kriegen wir auch die Chancen und beginnen zu lernen durch Erfahrung. Und das war der ältere Sohn. Der ältere Sohn, da sollten wir auch noch mal kurz drauf schauen, er ist nämlich das genaue Spiegelbild dessen, wenn wir Kinder unterdrücken. Was war denn mit ihm? Als der Junge nach Hause kam, er vom Feld kam, so ein Gesicht gezogen: Was? Du feierst ein Fest für den Typ, der all dein Geld verprasst hat, und ich, der dir jahrelang gedient habe, mir hast du nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, wenn meine Freunde kamen. Und der Vater sagt: Hey, er war tot und jetzt ist er lebendig geworden. Es ist doch richtig, sich zu freuen. Und dann sagt der Vater: Hör mal, du bist doch alle Zeit bei mir. Und jetzt sagt der Vater was ganz Wichtiges: Was mein ist, ist doch dein. Dieser Erste, der so toll funktioniert hat, der nie in Rebellion ging, der nie sich auf den Weg gemacht hat, sein Ich zu entdecken, der ein Angstkneifer, ein Angstklemmer war, hat in seiner Gesetzlichkeit noch nicht mal den Vater erkannt, die Güte des Vaters erkannt. Was heißt es denn, wenn ich sage, mein Geldbeutel ist dein Geldbeutel? Was würde das denn bedeuten? Wenn ich zu Micha sage, mein Geldbeutel ist dein Geldbeutel? Er kann sich daraus nehmen, was immer er will, wenn ich es ernst meine. Und was der Vater sagen wollte: Du hättest dir jederzeit einen Ziegenbock nehmen können. Versteht ihr das? Okay. Gott möchte, dass wir in dieser Weise mit ihm leben. Amen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr als Gemeinde in diese Richtung hineingeht, wo ihr sagt, ihr wollt stark evangelisieren, ihr wollt in den kommenden Jahren ganz bewusst Menschen einen Prozess hineinführen, mit Christus zu gehen, dann achtet auf diese Elemente. Und ich möchte euch ermutigen, das nicht nur in Bezug auf andere zu tun, sondern in Bezug auf dich selber zu tun. Micha, können wir vielleicht ein bisschen suggestive Musik haben, so die unsere Herzen weich macht und fähig auf den Heiligen Geist zu reagieren? Also bitte kein Schlagzeug. Ja. Ihr kennt ja das, ne? Es ist absolut biblisch, wisst ihr das? Als eines Tages der Prophet, war es Jesaja oder Elia, vor die Könige Israels und Judas gebracht wurde, er sollte prophezeien. Wisst ihr, was er sagt? Musik. Bring mir den Spielmann. Und als der Spielmann kam und spielte, fing der Prophet an zu prophezeien. Warum braucht er den Spielmann? Gott hat uns eine Seele gegeben und Gefühle. Und Musik berührt unsere Gefühle. Das ist was ganz Natürliches. Und deswegen haben wir hier Musik. Und zwar was Ruhiges. Wir wollen jetzt einfach kurz beten. Ich spüre, dass der Heilige Geist euch noch am Herz führen und berühren möchte. Schließ einfach mal deine Augen. Komm auch nochmal zur Ruhe, auch wenn die Kids jetzt wieder zu uns stoßen. Versuch mal nicht zu schauen, wo ist mein und dein. Versuch mal, den Herrn jetzt zu sehen. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns noch dienst. Wir wollen jetzt nicht innerlich in Unruhe und Eile sein. Vater, du stehst vor uns und du möchtest zu uns sprechen. Wir danken dir für dein Wort, Vater. Wir preisen dich, dass du ein so großartiger Gott und Vater bist, der uns in einer so wunderbaren Weise erzieht. Danke, dass du uns ein Ich, ein Selbst gegeben hast, Personalität, Vater. Und dass du möchtest, dass diese Persönlichkeit sich entwickelt, dass sie herauswachsen darf, Vater. Und wir danken dir für das Wunder, dass du uns sogar Raum gibst, Vater, in das Level der Unabhängigkeit zu wachsen, uns selbst zu erproben, an die Limits zu gehen, über Grenzen hinauszuspringen, Herr, damit wir selber erfahren, wo wir Sicherheit finden. Und ich spüre heute Morgen, dass Gott dich fragt, zuallererst dich ganz persönlich. Wo stehst du? Wo stehst du? Bist du abhängig? Bist du unabhängig? Oder bist du schon auf dem Level gegenseitiger Abhängigkeit angekommen? Und Gott möchte dich noch viel mehr fragen, wo hast du Prozesse übersprungen? Wo ist es für dich vielleicht dran, zurückzugehen? Und ich spüre, dass einige hier sind, die ganz klar fühlen auch, ich habe so viele Jahre eigentlich nur das dritte obere Level gespielt. Ich bin es nie wirklich gewesen. Ich war nie die Person, die ich gespielt habe. Und in mir möchte ich so gerne in Lederhosen rumlaufen, lange Haare haben, verrückte Sachen tun. Und ich möchte dich heute Morgen im Namen Jesu einladen. Geh zurück an diesen Ort. Da, wo es dran ist, zieh deine Spielhosen an. Vertraut, dass Gott sich dir offenbaren wird, auch dort. Leg ab, was du gespielt hast. Und Gott möchte aus dir eine authentische Persönlichkeit machen, die eine eigene Geschichte erlebt hat und die nicht aus den Erlebnissen, Erfahrungen anderer lebt. Das heißt nicht, dass du jetzt zurückgehen musst und anfangen musst zu sündigen, deine Ehe auflösen musst oder klauen musst. Es ist leider oft so komisch, dass viele Christen nach dieser Predigt mich auf solchen Unsinn fragen. Es geht darum, dass du in deinem Herzen zurückgehst. Da, wo du dir Verhaltensweisen antrainierst hast, was du gar nicht bist, was dich so viel Energie kostet, dass Gott sagt, leg es ab. Werd der, der du wirklich bist und finde mich. Vater, ich bete, dass du diesen Menschen dienst, für die das dran ist. Dass du sie an die Hand nimmst, Vater, an den Ort zurückführst, Herr. Wo sie lernen, sich selbst zu lieben. Wo sie Mut lernen, um demütig zu sein. Wo sie Besitz lernen, um teilen zu können. Vater, dass sie in diese Fülle hineinkommen, die du hast. Dass es authentisch und echt ist. Und wir wollen am Ende auch noch beten, Vater, für all die Kinder, unsere Ehepartner. Herr, wo wir vielleicht gedacht haben, wo wir es gut gemeint haben und wir haben Lasten auf sie gelegt, die sie nicht tragen konnten. Wo wir Identitäten auf sie gelegt haben, die nicht die ihren sind, sondern unsere waren. Herr, wir haben es gut gemeint, aber wir haben nur Schaden angerichtet. Vater, und wir wollen jetzt in Jesu Namen diese Lasten zurücknehmen. Vater, wir beten und vertrauen deiner Weisheit, dass du uns zeigst, wie wir diese Joche zerbrechen können, wie wir diese Joche von den Schultern derer, auf die wir sie gelegt haben, wieder herunternehmen können und dass wir sie in die Freiheit entlassen, die du uns auch zugestehst. Wir tun Buße, Vater, für unseren Un- und Kleinglauben, wo wir gedacht haben, dass wir es richten müssen, dass unsere Kinder oder unsere Ehepartner zu gescheiten Christen werden, wo wir dein Werk tun wollten, Vater, da tun wir Buße und ziehen unsere Hände zurück davon. Wir vertrauen, Vater, weil dein Wort sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Und wir danken dir, Vater, dass du stark genug bist für jeden von uns. Dass du uns ziehst, Vater, und vollendest. Denn du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus. Und darin kommen wir zur Ruhe und zum Frieden. In Jesu Namen.